Frau Dr. Kleinschmidt, Sie sind Fachärztin für plastische Chirurgie und ästhetische Chirurgie. Was hat Sie gereizt, diesen medizinischen Weg einzuschlagen?
Bereits mit 4 Jahren wusste ich, dass ich Ärztin werden wollte. Ich bin in einer Landarztpraxis im Spreewald groß geworden und habe von da ab diesen Weg konsequent verfolgt. Schon im Medizinstudium hat mich besonders das chirurgische Fachgebiet interessiert oder am meisten interessiert. Dabei prägend waren die ersten Auslandsaufenthalte für plastisch-rekonstruktive Eingriffe und Projekte der WHO und von Interplast. Interplast ist die Organisation für plastische Chirurgen in der Dritten Welt. Bereits hier wurde mein Berufswunsch wach, im späteren beruflichen Leben als plastische Chirurgin tätig zu sein. Das hat mich absolut fasziniert.
Wenn Sie sagen, Sie haben da so eine große Faszination, was genau fasziniert Sie? Was mögen Sie an Ihrem Beruf besonders?
Ja, das chirurgische Fachgebiet und vor allem auch das plastisch-chirurgische Fachgebiet, das ist ein sehr ergebnisorientiertes Arbeiten. Meine Patientinnen kommen mit einem körperlichen, funktionellen Problem oder einem ästhetischen Problem, was sie seit Jahren bedrückt und stört. Meistens braucht es ja doch einen längeren Anlauf, bevor man sich hier in professionelle Hilfe begibt und nach guter Analyse der Bedürfnisse und der Wünsche und OP-Planung kann ich dieses Problem lösen. Das erzeugt auf beiden Seiten, auf Patientenseite und auch auf meiner Seite sehr viel Freude und das macht einfach Spaß, so schnell Ergebnisse zu sehen, zu produzieren und auch von den Patienten diese Dankbarkeit zurückzubekommen.
Oft wird ja, wenn man von Chirurgie spricht, auch von Handwerk gesprochen. Also das ist ja das, was auch gerade so durch die Medien viel transportiert wird. Das ist aber im Grunde genommen wirklich nur ein ganz kleiner Faktor wahrscheinlich in Ihrem Berufsalltag, oder?
Am Ende ist es tatsächlich ein Handwerk, ja, mit Skalpell, Messer, Schere, Licht, ja. Aber dazu gehört eben sehr viel mehr. Es gehört viel psychologisches Verständnis für die Patienten dazu. Erstmal das Motiv zu verstehen, warum ein Patient sich an mich wendet, ob das kongruent ist mit dem, was er erwartet. Tatsächlich hierbei auch auszufiltern, welche Patienten nicht geeignet für eine Operation sind und halt tatsächlich auch für meine Patienten einen guten Weg zu finden, mit dem sie zufrieden sind, weil ich kann es besser antizipieren als der Patient. Ja? Und deshalb Verantwortung, was viel Spaß macht, aber tatsächlich auch eine große Herausforderung ist.
Im medizinischen Sektor sind nach wie vor sehr, sehr viele Männer in Führungspositionen. Zumindest wird das so nach außen getragen. Wie sieht das im Bereich plastische und ästhetische Chirurgie bei Ihnen aus?
Ja, auch die plastische Chirurgie, jedes chirurgische Fachgebiet ist sehr männerdominiert, wobei in den letzten Jahren erfreulicherweise ein Wechsel zu verzeichnen ist. Es gibt immer mehr weibliche plastische Chirurginnen, sogar auch in Führungspositionen in den Kliniken. Es gibt sehr viele niedergelassene plastische Chirurginnen. Es ist ein hervorragendes Fachgebiet, um halt auch in der Niederlassung das gesamte Spektrum an Operationen abdecken zu können. Und deshalb bin ich sehr erfreut darüber, dass es hier auch einen Wandel gegeben hat in den letzten Jahren. Allerdings muss man tatsächlich sagen, dass ich war auch selber 7 Jahre als Oberärztin in der Klinik tätig. Diese Jobs sind mit einem geregelten Familienleben aufgrund der Dienstsituation und der Arbeitsbelastung tatsächlich nicht vereinbar.
Das kann ich mir gut vorstellen. Lange wurden Menschen, die sich einem kosmetischen Eingriff unterzogen haben, durchaus schief angeschaut. Nun scheint die Akzeptanz tatsächlich zu wachsen. Was war Ihrer Meinung nach der Ausschlag für dieses Umdenken?
Ja, letztendlich muss man sagen, wir leben im Jahr 2021. Jeder Mensch in unserer Gesellschaft kann frei entscheiden, ob er sich einem minimalinvasiven oder einem invasiveren chirurgischen Eingriff unterzieht oder nicht. Wenn er ein körperliches Thema hat, was er korrigieren lassen möchte. In Deutschland ist die Zahl der Eingriffe pro Klient. Pro Jahr haben wir 615.000 ästhetische Eingriffe gerade durchschnittlich. Die Nachfrage steigt zum einen, weil Prominente offen über ihre chirurgischen ästhetischen Eingriffe sprechen. Das schafft Akzeptanz, vor allem auch, dass Prominente sich operieren lassen, indem man nicht sofort diesen ästhetischen Eingriff ansieht und dies auch kommunizieren. Die Fanbase solcher Prominenter hat eine unglaubliche Reichweite und Medienpräsenz, sodass Schönheits-OPs auch aus dem Zwielicht der Tabuthemen herausgekommen sind, was mich äußerst freut. Soziale Medien kommen dazu. Sie machen über YouTuber und Influencer das Thema Schönheitschirurgie wesentlich salonfähiger. Professionelle Kollegen und Kliniken präsentieren ihre Arbeit im Internet seriös und transparent und auch damit in den sozialen Netzwerken. Außerdem muss man sagen, hat sich auch bei den OPs sehr viel getan. Sie liefern viel natürlichere Ergebnisse. Viele Schönheitsoperationen können mit schneller Rekonvaleszenz durchgeführt werden. Die Menschen können von körperlichen Leiden befreit werden, nicht nur ästhetisch, auch funktionell. Dies bedeutet ein wesentlich höheres Maß an Lebensqualität. Körperliche Beschwerden wie Rückenbeschwerden, Nackenbeschwerden können sich durch einen zum Beispiel bei mir häufig durchgeführten Eingriff, die Brustverkleinerung, deutlich verbessern. Und das ist eben das, warum ich diesen Beruf auch so gerne mache, dass es bei den Patienten sehr viel Dankbarkeit auslöst am Ende.
Sie haben gerade schon erwähnt, Brustvergrößerung bzw. Verkleinerung, Fettabsaugung, Lippenaufspritzen, das sind so im Grunde genommen die Themen, die man als Mensch, der sich noch nicht damit in dieser Intensität auseinandergesetzt hat, als Bild quasi im Kopf hat. Welche Eingriffe machen Sie am häufigsten?
Also grundsätzlich verfüge ich über ein sehr breites Spektrum der ästhetischen und rekonstruktiven Chirurgie. Ich bin von Hause aus erstmal Fachärztin für Chirurgie und habe die plastische Chirurgie sozusagen darauf gesetzt. Viele Menschen assoziieren mit dem Thema plastische Chirurgie lediglich ästhetische Eingriffe, was nicht korrekt ist. Zum Fachgebiet des Facharztes für plastische und ästhetische Chirurgie gehören die vier Säulen Handchirurgie, rekonstruktive Chirurgie, Verbrennungschirurgie sowie auch die ästhetische Chirurgie. In der Niederlassung jetzt beschäftige ich mich natürlich vorwiegend mit ästhetischen und rekonstruktiven plastischen Themen. Hierzu gehören führend die Brusteingriffe, Gesichtseingriffe von der Lidchirurgie bis zum Extended Face Necklift, die Intimchirurgie, Körpercontouring durch Straffungsoperationen jedweder Art und Liposuktion, bis hin zu minimalinvasiven Full-Face-Treatments mit Hyaluron und Botox-Laserbehandlung.
Was ist das? Darf ich kurz zwischenfragen, was das ist?
Full-Treatments? Das sind diese minimalinvasiven Eingriffe. Das sind also keine operativen Eingriffe, sondern es geht darum, dass im Rahmen des Aging-Prozesses, der ab 25 beginnt, beginnt ja ein leichtes Sagging im Bereich des Mittelgesichtes und des Lower Faces. Und diese Full-Treatments, die haben sozusagen den Ansatz, dass mittels Hyaluronvolumen nur da aufgefüllt wird, wo es nicht mehr vorhanden ist und dass tatsächlich die Vektoren eingehalten werden, die Gesichter einfach frisch gemacht werden, ohne dass operative Eingriffe nötig sind. Das sind sehr, sehr schöne Treatments, die sich auch in den letzten Jahren wesentlich verbessert haben und in der fachlich geübten Hand wirklich sehr, sehr schöne Ergebnisse liefern.
Sie haben gerade schon das Stichwort Intimchirurgie genannt, was ja fast eigentlich schon noch ein Tabuthema ist. Warum ist das so? Warum spricht man nicht über solche Eingriffe?
Ja, in unserer Gesellschaft war es in den letzten Jahrzehnten tatsächlich bedauernswerterweise ein sehr schambehaftetes Thema. Die Frauen haben sich häufig nicht getraut, mit Freunden darüber zu sprechen, zum Teil auch mit ihren Partnern darüber zu reden. Zum Teil bestehen diese Thematiken seit der Pubertät und es werden Jahre abgewartet, bis diese Frauen sich trauen, den Fuß über die Schwelle einer plastisch-chirurgischen Praxis zu setzen. Ich denke, es liegt vor allem daran, dass dieses Thema nicht öffentlich diskutiert wird. Die Patientinnen, die zu mir kommen, die leiden oft länger als 6 Jahre und überdenken diesen Schritt. Tue ich das? Gehe ich in eine plastisch-chirurgische Praxis? Stelle ich mich davor? Gott sei Dank gibt es hier an dieser Stelle das Internet, wo mittlerweile doch mehr Aufklärung vorhanden ist. Allerdings findet man wenig valide Informationen. Das ist für den Laien recht schwierig. Und deshalb ist hier auch höchste Sensibilität gefragt, im Gespräch mit der Patientin erstmal herauszufinden, warum sie sich an mich wendet, was genau sie erwartet, und sie sozusagen hier an dieser Stelle zum Reden zu bringen und einen guten Plan und Lösung für sie zu schaffen. Grundsätzlich ist zu sagen, dass intimchirurgische Eingriffe in der geübten Hand keine komplikativen Eingriffe darstellen. Das ist tatsächlich das Thema, wenn mit ästhetischen Eingriffen durch sämtliche Fachgebiete Geld verdient wird, die halt keinen gut fundierten fachlichen Background dafür haben.
Ganz provokant gefragt, müssen alle da unten rum dann gleich aussehen? Ist das quasi der Ansatz? Oder?
Auf gar keinen Fall. In der Vielfalt liegt die Schönheit, ist mein Credo. Ja. Es geht wirklich darum, wir leben im Jahr 2021, wie schon erwähnt. Jeder Mensch kann selbst über sich, zumindest in unserer Gesellschaft, selbst über sich entscheiden. Wenn die Lebensqualität eingeschränkt ist, auch die Funktionalität kann eingeschränkt sein, was zum Beispiel den Sport angeht, was das Tragen enger Konfektionskleidung von Jeans, bestimmter Unterwäsche angeht. Muss man sagen, können die Patienten tatsächlich eine Lösung finden, die keinen großen komplikativen oder komplikationsreichen Eingriff bedeutet, sondern können sich an einen gut ausgebildeten plastischen Chirurgen wenden und Abhilfe schaffen. Häufig gibt es auch Thematiken, die ich immer wieder bei jüngeren Frauen höre, bei der Partnersuche, in puncto Sexualität, Geschlechtsverkehr, Einschränkungen, Hemmungen. Und somit finde ich es wichtig, dass die Möglichkeit besteht für die, die es wollen. Und die, die sagen, es ist alles fein, wie es ist, das ist auch gut. Und jeder kann eben frei entscheiden. Und das ist das Gute an der Gesellschaft, in der wir leben und auch an dem Zeitalter, in dem wir leben. Wichtig ist eben, dass es aufklärende, gute Informationen gibt und dass diese Patienten auch mit ihren Problemen ernst genommen werden.
Mit welchen Problemen kommen denn die Frauen in ihre Praxis?
Zu 90% kommen die Patientinnen mit vergrößerten inneren Schamlippen und mit einem vergrößerten Klitorismantel. Häufiger kommt dazu noch die Erschlaffung des Venushügels, das heißt also das volumenmäßig im Schamhügelbereich, zum Beispiel nach den Schwangerschaften, tatsächlich eine Erschlaffung eingetreten ist, die die Frauen einfach optisch stört. Bei den vergrößerten inneren Schamlippen stört auch häufiger die Funktionalität, wenn die stark vergrößert sind. Das betrifft dann den Sport, Geschlechtsverkehr, Fahrradfahren, Reiten. Bei Reiterinnen habe ich das auch öfter, dass ich diese Thematik höre. Und das ist dann ganz klar eine funktionelle Einschränkung.
Was ist bei so einer Operation an den Schamlippen zu beachten? Wie läuft so eine Operation? Also mir fehlt da die Fantasie.
Grundsätzlich handelt es sich, wie schon erwähnt, um eine recht risikoarme Operation in der Hand des erfahrenen und geübten Operateurs. Wichtig ist für die Patienten, dass sie im Vorfeld sich Online-Bewertungen angucken, was sozusagen von Seiten anderer Patienten als Erfahrungsbericht wiedergegeben wird. Hier ist auch häufig zu checken oder zu lesen, ob das echte Bewertungen sind. Ich finde, das liest man immer heraus. Erwähnenswert sind hier die Portale Yameda oder Ästhetikon. Manchmal lohnt es sich auch, im Vorfeld den Lebenslauf des Operateurs zu checken. Allerdings fehlt da vielen Patienten natürlich das Verständnis, wo diese Ausbildung vorgenommen wird. Ansonsten gibt es auch noch eine Fachgesellschaft für plastische Chirurgen, die Deutsche Gesellschaft für Plastische und Ästhetische Chirurgie. Da gibt es auch eine Seite. Allerdings, also aus meiner Sicht, am besten sind Patientenerfahrungen. Da trifft man auch häufig ehrliche Bewertungen und kann da selbst sich auch schon mal einen eigenen Überblick verschaffen. Bei mir, ich mache eine umfangreiche Aufklärung und erhebe die Anamnese meiner Patienten, um das Motiv zu erfahren, warum sie diese Operationen möchten. Wichtig ist, dass sie aus eigener Motivation kommen und nicht aus Motivation, sich für den Partner beispielsweise operieren zu lassen. Die OP wird in Lokalanästhesie durchgeführt und dauert je nach operativem Aufwand 1 bis 1,5 Stunden. Und was auch wichtig ist, ist, dass die Patienten vorher abchecken, dass sie eine gute Nachsorge postoperativ erhalten, damit sie sich auch mit ihren Fragen und so weiter an die Praxis wenden können. Wir haben zum Beispiel für den Ernstfall auch ein Notfalltelefon, wobei das tatsächlich kein Informationstelefon ist.
Gibt es sowas wie Trends bei diesem Bereich Intimchirurgie?
Ja, wie in allem, wo Geld verdient wird, gibt es natürlich auch in der plastischen Chirurgie Trends. Hierzu gehören beispielsweise im Bereich der Intimchirurgie Laserbehandlung, die man allerdings auch kritisch betrachten sollte. Ja, also da geht es um die Rejuvenation im Vagina-Bereich. Ich bin persönlich der Ansicht, und da bin ich ganz oldschool, wenn jemand einen adäquaten und ausgeprägten Hautüberschuss hat, der ihn stört, sollte dieser nach Altväter-Sitte mit klassischen Techniken, Skalpell, Nadel und Faden, am sichersten und nachhaltigsten behandelt werden und nicht noch durch zig Maschinen und Instrumente, mit denen man Geld verdienen kann, sondern wenn ein Hautüberschuss da ist, muss er chirurgisch fachgerecht nach den Regeln der Kunst behandelt werden und sorgt dann auch entsprechend beim Patienten für das gute Ergebnis.
Sie haben es gerade schon angedeutet, dass es halt nicht nur um Ästhetik, sondern auch um Funktionalität geht, richtig?
Richtig. Sehr häufig geht es bei diesen Eingriffen, bei diesen intimchirurgischen Eingriffen, muss man ganz ehrlich sagen, um die Ästhetik, dass es für die Frauen ein hohes Schamgefühl auslöst, wenn halt die inneren Schamlippen die äußeren überragen. Ich habe gerade erwähnt, bei der Partnerwahl oder Partnersuche bei jungen Frauen ist das häufiger ein Thema oder auch in der Sexualität, dass sich die Frauen genieren, obwohl ich hier sagen muss, es gibt gute psychologische Studien, die sagen, dass es die Männer überhaupt nicht stört. Das finde ich auch ganz hervorragend und auch erwähnenswert. Aber dennoch, wenn es die Patientin hemmt, finde ich, sollte man das Ganze behandeln. Ja? Und wenn die Funktionalität noch betroffen ist, also sprich Einklemmungen in der Konfektionskleidung vorkommen, es zu Einklemmungen beim Geschlechtsverkehr und damit zu Hemmnissen kommt oder auch beim Fahrradfahren Schmerzen ausgelöst werden durch die erhöhte Reibung, dann kann man das einfach durch einen intimchirurgischen Eingriff lösen.
Sie haben es vorher schon gesagt, es hat durchaus auch einen psychologischen Aspekt Ihrer Arbeit. Gibt es dann Patienten, die Sie wieder nach Hause schicken, da die Vorstellungen nicht mit oder nicht umsetzbar sind und Ihre Patientinnen vielleicht auch nicht psychisch stabil genug oder überzeugend sind, wenn sie zu Ihnen kommen?
Ja, das habe ich auch schon erwähnt. Patientinnen, die sich beispielsweise mit dem Hintergrund an mich wenden, dass ein Partner, also ein Dritter sozusagen, möchte, dass sie sich dieser OP unterziehen. Das ist grundsätzlich keine gute Idee, das für jemand anderes zu tun, sondern sowas tut man immer für sich selbst. Und eine Operation wird ja auch am eigenen Körper vollzogen. Wenn der Wunsch dafür da ist, dann operiere ich keine jungen Menschen ästhetisch, die unter 18 sind. Die nehme ich zwar ernst in ihren Problematiken und führe sie auch, aber die müssen bis zum 18. Geburtstag, müssen auf jeden Fall älter als 18 sein. Patienten auch mit unrealistischen Erwartungshaltungen operiere ich ebenfalls nicht, weil man diese Patienten auch nicht zufriedenstellen kann.
Wie ist das? Haben Sie während Ihres Studiums und Ihrer Ausbildung tatsächlich auch eine Vorlesung in Psychologie gehabt, dass Sie da eine Fachkenntnis haben, oder wie läuft das?
Ja, natürlich gehört Psychologie auch mit in den Ausbildungskatalog für Humanmedizin, wobei ich sagen muss, die praktische Erfahrung sammelt man tatsächlich erst mit dem Arbeitsleben. Ja, ich bin jetzt seit 21 Jahren im Job und ich würde sagen, die meiste psychologische Erfahrung habe ich im Rahmen meiner Tätigkeit als plastische Chirurgin gesammelt. Ich persönlich habe auch meine Doktorarbeit in der Psychiatrie geschrieben und habe mich sozusagen intensiv mit dem Thema befasst. Da habe ich sicherlich auch einen Erfahrungsfundus mitgenommen, um meine Patienten auch gut einschätzen zu können. Aber ich würde sagen, es kommt tatsächlich über die jahrelange Erfahrung. Wenn man 21 Jahre wie ich in dem Job ist, kann man seine Patienten, glaube ich, sehr gut einschätzen.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ein ganz anderes Thema. Sie begleiten auch ein Hilfsprojekt Interplast Berlin in Paraguay. Dort operieren Sie verschimmelte junge Mädchen und Frauen. Können Sie uns das kurz ein bisschen erzählen, was Sie tun?
Ja, vor mehr als 10 Jahren, 2009, habe ich mit meinen Kollegen Roberto Spira und Horst Schuster ein Hilfsprojekt über Interplast, die Organisation für plastische Chirurgen in der Dritten Welt, gegründet in Paraguay. Wir wollten hier an einem Platz sozusagen nachhaltig ein Krankenhaus unterstützen und unterstützen es heute noch. Initial waren wir jedes Jahr da. Mittlerweile sind wir im Abstand von 2 Jahren da und haben sozusagen in einem Barackenkrankenhaus mit 8 Betten angefangen. Es gab dort 2 OP-Säle, die faktisch das ganze Jahr nicht in Betrieb waren, außer für Entbindung. Wir kommen sozusagen in Paraguay an, in einem kleinen Örtchen nahe der Stadt, der großen Stadt Ciudad del Este am Rande des Dschungels, und bauen dort innerhalb von 24 Stunden unseren eigenen OP in 2 Sälen auf mit Anästhesieschwester, OP-Schwester, Anästhesie-Team und einem plastisch-chirurgischen Ärzteteam. Dann leiten wir dort eine Sprechstunde mit, wo wir tatsächlich in den 14 Tagen zwischen 200 und 300 Patienten sehen, die triagiert werden, also nach Ampelsystem, wer muss operiert werden, wer kann operiert werden, wen sollte man nicht operieren. Wir akquirieren die Gelder für diese Einsätze selbst durch Spenden, durch Aktionen, durch Kooperationspartner. Haben auch in den letzten Jahren tatsächlich einen Partner gewonnen in Salesforce, mit dem wir eine eigene Software entwickelt haben zur Archivierung unserer Patientendaten, um die wiederzuerkennen, da viele Patienten auch in mehrzeitigen Steps operiert werden. Wir operieren in erster Linie Lippenkiefer-Gaumenspalten, also das Spektrum der angeborenen Fehlbildung, aber auch die erworbenen Fehlbildungen nach schwersten Verbrennungen operieren wir. Die verstümmelten Mädchen, die Sie angesprochen haben, die sind tatsächlich in Paraguay nicht das Hauptthema, aber wir haben sie in den letzten Jahren, habe ich sie auch immer wieder mit dabei gehabt. Das hängt tatsächlich ab, wer kommt über die Sprechstunde. Das sind junge Mädchen, die durch Missbrauch oder Vergewaltigung halt verstümmelt sind, und diesen helfen wir natürlich durch unsere intimchirurgischen Eingriffe, die wir dort vor Ort ehrenamtlich vornehmen.
Warum ist Ihnen dieses Hilfsprojekt so wichtig?
Ja, es ist mein Herzensprojekt, unter einfachsten Bedingungen chirurgisch hervorragende, hochwertige Qualität abzuliefern, unter den Bedingungen, die wir eben dort haben, die zum Teil heißen Stromausfall, simpelste hygienische Bedingungen. Es geht darum, korrekte Entscheidungen zu treffen. Das ist keine Wohlstandsmedizin, sondern wir führen dort lediglich funktionelle Eingriffe durch. Aber man muss sich eben auch hier über die Grenzen klar sein. Knöcherne Eingriffe können wir dort nicht vornehmen, da das Risiko für schwere Infekte einfach viel, viel höher ist als in Deutschland. Jedes Mal kostet es sehr, sehr viel Kraft und Zeit, die zu investieren sind, um dieses Herzensprojekt neu zu planen, die Spendengelder zu akquirieren, das Team aufzustellen, Materiallisten zu erstellen, zu packen und vor Ort dann in 0,nichts funktionsfähigen OP beziehungsweise zwei funktionsfähige OP-Säle zu errichten und in 2 Wochen dann so viele Menschen wie möglich von ihren stigmatisierenden körperlichen Problemen zu heilen, ihnen den Eintritt in ein normales Leben zu gewährleisten. Und ich sage immer selbst, wir kommen mit so wenig zu diesen Menschen und gehen mit so viel Dankbarkeit zurück in unser Industrieland. Das kann man einfach nicht in Worte beschreiben. Alle, die in diesem Team dabei sind, ein sehr stabiles Team, sind jedes Mal wieder geflasht von dem, was wir dort erleben. Und es ist auch toll, um das mit hier in unseren Alltag zu nehmen und sich mal selber wieder zu resetten und zu wissen, was eigentlich wichtig ist und was die Basics im Leben sind.
Das kann ich mir gut vorstellen. Was ist die größte Herausforderung, so als abschließende Frage bei diesem Projekt, bei Ihrem Herzensprojekt, wie Sie sagen?
Nee, die höchste Herausforderung ist, dass man extrem flexibel sein muss. Ja? Also wir wissen eigentlich immer nicht, was am nächsten Tag tatsächlich auf uns zukommt. In Deutschland ist ja alles lange geplant und sehr vorhersehbar. Das ist in Paraguay alles anders. Ja? Und diese Flexibilität, sich wieder bewusst zu machen, eine Entscheidung zu treffen, eine Schießerei, die sozusagen vor dem Krankenhaus stattfindet, wird tatsächlich der Schussverletzte erstmal in den OP gefahren und nicht der eigentliche Plan, der am Vorabend erstellt wurde, durchgezogen. Das erfordert sehr viel Flexibilität, aber auch einen sehr, sehr klaren Kopf, da die Planungen eben nicht unbedingt so vorgenommen werden können und das eben auch immer unter den Bedingungen, die wir einfach ganz anders aus dem Setting in Europa gewohnt sind.
Frau Dr. Klatschen, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.